Jetzt kommt deine Gesundheit. Der Gesundheitspodcast aus dem Klinikum Esslingen.
Hallo zusammen, ich darf euch alle ganz herzlich zu unserem neuen Podcast, dem Podcast des Klinikums Esslingen, Deine Gesundheit, begrüßen. Mein Name ist Anja Dietze, ich bin Unternehmenssprecherin am Klinikum Esslingen und freue mich ganz besonders, heute gleich zwei Damen, Kolleginnen des Klinikums bei mir begrüßen zu dürfen. Einmal die Frau Dr. Petke. Hallo.
Hallo, guten Tag, schön, dass wir heute dabei sein dürfen.
Und zum Zweiten die Yvonne van der Lee. Schön, dass du da bist.
Ja, auch von mir. Herzlichen Dank.
Ja, und unterhalten tun wir uns heute zum großen Thema Endometriose. Ein Thema, das Frauen betrifft. Deshalb die beiden sind auch Kolleginnen in der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Klinikum Esslingen. Die Frau Petke ist da Oberärztin und Leiterin des Endometriosezentrums. Vielleicht, Frau Petke, können Sie uns mal mit auf den Weg nehmen. Was ist denn überhaupt Endometriose? Mit was haben wir es denn da zu tun?
Ja, die Endometriose ist eine Erkrankung der Frau, die circa 10 bis schätzungsweise 15% aller Frauen betrifft. Das ist also eine relativ häufige Erkrankung. Die Dunkelziffer ist vielleicht noch etwas höher. Man schätzt, es sind ungefähr 15% eben betroffen. Und dabei handelt es sich um eine Erkrankung, bei der man Gebärmutterschleimhaut, ähnliches Gewebe außerhalb des Gebärmutterkörpers findet, im Bauchraum verteilt, in seltenen Fällen auch mal am Zwerchfell oder anderen Lokalisationen. Hauptsächlich betrifft es das sogenannte Bauchfell, das Peritoneum, wo sich solche Herde eben auflagern können und zu sehr diffusen, unterschiedlichen Beschwerden führen können. Da gibt es eben die Schmerzen bei der Periode, das wird Dysmenorrhoe genannt, das ist eines der Hauptsymptome. Die Frauen sind aber häufig auch von anderen Beschwerden betroffen, zum Beispiel Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, beim Stuhlgang, beim Wasserlassen. Und es kann eben auch dazu führen, dass die Frauen eben von einer eingeschränkten Fertilität also betroffen sind, das heißt einfach schwieriger schwanger werden als andere.
Wow, das sind aber schon ganz schön viele Probleme, die dadurch verursacht werden, wenn man das mal so zusammenzählt, was Sie jetzt gerade beschrieben haben. Frau Petke, noch eine ganz kurze Frage in Ergänzung. Ein Endometriosezentrum ist ja da nochmal ein ganz besonderer Ort. Wenn ich so überlege, Endometriose, ich bin jetzt auch 56, also schon älter. Vor 20 Jahren würde ich mal sagen, das habe ich da noch gar nicht so gehört gehabt, diesen Begriff oder diese Erkrankung. Sie sagen, 10 bis 15% sind betroffen. Das war wahrscheinlich damals auch schon so. Haben Sie so den Eindruck, dass das Thema mehr in die Köpfe oder in die Öffentlichkeit gerückt ist? Mir zumindest kommt so vor.
Ja, erfreulicherweise ist es definitiv so, dass diese Erkrankung einfach in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft deutlich mehr Stellenwert bekommt. Das ist auch ein ganz wichtiger und dringend notwendiger Schritt gewesen. Die Frauen sind mit ihren Beschwerden und Symptomen einfach jahrelang alleine gelassen worden. Es gab in der Gesundheitsversorgung einfach Lücken, die dazu geführt haben, dass die Frauen häufig keine Ansprechpartner für ihre Problematik gefunden haben. Und da ist es heutzutage dankenswerterweise so, dass eben in der Gesellschaft, im Gesundheitssystem diese Frauen deutlich besser eben aufgefangen werden können, unter anderem eben durch die Einrichtung von sogenannten Endometriose-Kliniken oder Zentren, so wie wir eines sind. Das sind einfach Kliniken, die sich durch bestimmte Merkmale und Eigenschaften in der Versorgung dieser betroffenen Frauen dann besonders engagieren. Da gibt es sogenannte Kriterien eben zur Zertifizierung. Da gehört einfach dazu, dass man gewissen Patientinnen also eine gewisse Anzahl Patientinnen in der Sprechstunde sieht, eine gewisse Anzahl Operationen auch durchführt, so dass die Frauen einfach, wenn sie sich Gedanken darüber machen, wo kann ich mich mit meinen Problemen hinwenden, da einfach auch einen Anhaltspunkt haben, wo werden Frauen mit solcher Symptomatik einfach häufig behandelt. Mhm. Denn da gilt natürlich alles, was man einfach häufiger macht, damit kennt man sich dann ja auch in der Regel besser aus.
Mhm. Jetzt haben wir hier am Klinikum noch das große Glück und gehören dazu den ganz wenigen in Deutschland, die über eine Kollegin verfügen, nämlich eine Endometriose-Nurse, und das ist die Yvonne van der Lee. Nochmal hallo, schön, dass du da bist. Endometriose-Nurse, wie wird man zur Endometriose-Nurse? Wie war dein Weg zu diesem Beruf?
Ja, ich glaube, man braucht schon eine besondere Beziehung zu dieser Erkrankung. Bei mir ist es einfach so, dass ich eine persönliche Geschichte habe. Ich bin Endometriose-Betroffene und habe auch einen sehr steinigen Weg hinter mir und kann das also sehr gut nachvollziehen, was die Patienten auch wirklich so beschreiben. Und auch der Weg von mir war sehr schwierig bis ins Endometriose-Zentrum und bis ich dann eine Therapie erhalten habe. Und seitdem geht's mir auch sehr gut. Und aus dieser persönlichen Geschichte heraus habe ich mich dann irgendwann entschlossen, medizinisch mich nochmal weiterzubilden oder beziehungsweise noch eine zweite Ausbildung zu machen. Und habe jetzt 11 Jahre Klinik hinter mir, auch in der Leitungsfunktion einer Ambulanz. Und ja, bin jetzt im 5. Monat hier an der Klinik in der Form der Endometriose-Nurse.
Wenn du noch mal ein bisschen erzählst, wie so dein Weg war, weil du gesagt hast, der war so steinig. Vielleicht ist das nochmal schön zu sehen, damit man auch vielleicht daraus lernen kann, dass es heute nicht mehr so steinig sein muss, was man da als Betroffene, wenn man irgendwelche Symptome hat, was man da so tun könnte oder was du jetzt aus deiner Sicht empfehlen würdest, Mensch, dass es denen nicht so geht wie mir, dass es so steinig sein muss. Was tut man dann da?
Ja, ich glaube, vorhin hattest du, Karin, das ja auch schon sehr gut angesprochen, dass sich vieles verbessert hat oder auch mehr in der Gesellschaft drüber gesprochen wird. Das war vor 10, 15 Jahren leider noch nicht der Fall und so war es auch bei mir. Und im Grunde hatte ich immer das Gefühl, ich bin die Einzige auf dieser Welt, die diese Erkrankung hat und keiner kennt sich aus und jeder sagt dir, alles ist normal. Und so hat sich dann natürlich auch mein Kosmos immer um diese Erkrankung gedreht und ich kam einfach nicht weiter, wurde auch von vielen Ärzten weggeschickt und nicht ernst genommen. Und das ist sehr, sehr frustrierend, weil man irgendwann an sich selber zweifelt. Und das ist ein ganz, ganz bescheidenes Gefühl, was ich niemand wünsche. Und bei mir war es dann auch so, dass über einen Zeitungsartikel dann irgendwie dieser Fokus auf die Endometriose kam und ich dann gesagt habe und die Kraft hatte und gesagt habe, ich muss da nochmal dem nachgehen. Es kann ja nicht sein. Ja. Mhm. Und das ist schon viel, viel besser geworden, würde ich sagen, weil wir einfach sehr viel Aufklärungsarbeit betreiben, hier als Klinikum natürlich in unserer Arbeit, aber auch in meinem Engagement über die Selbsthilfe. Und ich glaube, das ist genau der richtige Weg.
Mhm. Vielleicht noch mal ganz kurz, was machst du denn als Endometriose-Nurse?
Ja, ich glaube, man kann das vielleicht ganz gut und kurz zusammenfassen, dass ich im Grunde so als Bindeglied zwischen dem ärztlichen Expertenteam stehe und der Patientin, dass ich versuche, medizinisch ergänzend, organisatorisch, aber auch menschlich für die Patientin da bin. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Also die Kernaufgabe ist natürlich auch, dass ich mit in der Sprechstunde bin, dass wir das Erstgespräch zusammenführen und natürlich auch als Ansprechpartner per Telefon, per E-Mail da bin. Das mal so im Kern.
Das ist ja für die Patientinnen bestimmt sehr, sehr wertvoll, wenn man dann auch noch jemanden hat, der sozusagen die Leidensgeschichte persönlich kennt. Kann man natürlich nicht überall jetzt erwarten, aber in dem Fall ist es natürlich besonders schön bestimmt. Und diese enge Verzahnung dann zwischen Ansprechpartnern im Bereich Pflege mit dem Ärztlichen, das merkt man ja bei euch, dass das wirklich toll ist und die Patientinnen sicher sehr davon profitieren. Wie kommt man denn zu der Sprechstunde? Meldet man sich einfach an oder ruft an oder schreibt eine Mail?
Ja, also in der Regel ist es so, dass die Terminvergabe über unsere Ambulanz stattfindet. Das heißt telefonisch, aber es ist eben auch möglich, die Frau van der Lee per E-Mail zu kontaktieren und wir dann den Patientinnen reguläre Sprechstundentermine geben. Und es prinzipiell aber eben auch immer natürlich die Möglichkeit gibt, in akuten Notsituationen gegebenenfalls dann auch kurzfristig nochmal zu schauen, je nachdem, wie dringend es dann ist. Da versuchen wir, und dafür bin ich dann ganz dankbar, dass ich die Frau van der Lee inzwischen an meiner Seite habe, weil wir einfach auf dem Weg auch gut vorher schon schauen können, wo es vielleicht ganz dringend bedarf und welche Patientin kann vielleicht auf einen regulären Termin auch warten.
Mhm. Und wie unterscheidet man das dann? Bei Endometriose haben wir ja auch gehört, gibt's lange Leidenswege. Viele Frauen sind da Jahre damit konfrontiert oder belastet. Und jetzt haben Sie gerade gesagt, es gibt auch dringende Fälle. Wann ist es denn dann dringend?
Ja, also der Regelfall, um ein ganz kleines bisschen auszuholen, ist ja, dass die Frauen sich eigentlich erstmal an die niedergelassenen Gynäkologinnen und Gynäkologen wenden und es funktioniert auch sehr, sehr gut und klappt sehr gut. In der Regel wird ja bei dieser Erkrankung erstmal ein hormoneller Therapieversuch gestartet, also mittels einer Hormontherapie, die die Patientinnen in Tablettenform einnehmen. Und das führt bei sehr, sehr vielen Frauen erfreulicherweise auch zu einer guten Wirksamkeit und ist relativ nebenwirkungsarm für viele Betroffene, sodass meistens das schon ganz gut auch über den Bereich der Niedergelassenen abgedeckt werden kann, die Versorgung. Aber es einfach in manchen Fällen dann doch Gründe gibt, dass man operieren muss oder einfach die bisherigen versuchten Therapien medikamentös nicht funktionieren. Und da kommen dann eben wir ins Spiel. Und dann gibt es Patientinnen, die haben beispielsweise sehr, sehr große Zysten am Eierstock. Das verursacht natürlich massive Beschwerden. Und das macht natürlich eine operative Therapie dann eher auch zeitnah erforderlich. Oder auch bei Patientinnen, die beispielsweise so betroffen sind, dass zum Beispiel ein Organverlust oder Organbeeinträchtigung sogar im Raum steht. Und das sind natürlich Sachen, da kann man dann nicht wochenlang sich Zeit lassen, um auf einen Termin zu warten.
Also das finde ich jetzt echt spannend, weil dass das so umgreifend ist, war mir jetzt bisher auch noch nicht so ganz bewusst, muss ich ehrlich sagen. Dieses Gewebe, das kann sich breit machen sozusagen im ganzen inneren. Oder wie darf ich das nochmal nachfragen?
Ja, klar, auf jeden Fall. Also es ist so, dass es zum Glück wirklich selten diese Fälle sind, in denen wirklich massive Akutkomplikationen und akute schwere Notfälle aufgrund von Endometriose entstehen. Es ist ja eher eine Erkrankung, die sich als chronische Erkrankung zeigt und chronisch Schmerzsyndrome eben bei den Patientinnen auch verursacht. Es gibt aber durchaus auch Fälle, bei denen es so ist. Also ich hatte jetzt vor kurzem eine Patientin in der Sprechstunde, die ist letztes Jahr notfallmäßig in der Klinik, nicht bei uns, in einer anderen Klinik operiert worden, kam da als Notfall rein mit einem Darmverschluss. Und der ist zum Beispiel tatsächlich infolge von einer Endometriose entstanden. Und so kann eben solche Verläufe auch sein, dass die Endometriose zum Beispiel so tief in den Darm einwächst, dass es wirklich zu akuten Komplikationen kommt, ist selten. Meist fallen die Patientinnen davor schon auf, weil sie Schmerzen beim Stuhlgang haben oder andere Beschwerden haben. Aber es kann eben auch sein, dass beispielsweise die Endometriose am Bauchfell einfach an Stellen einwächst, wo sie dann zum Beispiel den Harnleiter ummauert oder da sogar einwächst, was zu einem Harnstau führen kann, in der Folge dann zu Nierenproblemen. Also es ist wirklich deutlich nochmal zu unterscheiden. Es ist nicht wie bei einer Krebserkrankung, wo Organe eben richtig eingewachsen sind durch die Endometriose, wo das wie eine Krebserkrankung ist. Es ist keine bösartige Erkrankung per Definition, aber es ist eine Erkrankung, die eben auch infolge ihres Wachstums, ihrer Vorangehens, Voranschreitens eben massiv Beschwerden verursachen kann.
Wow, okay. Wann würden Sie denn sagen, sollte man Endometriose abklären lassen? Oder bei welchen Beschwerden würden Sie sagen, Mensch, da wäre es doch mal gut, dieses Krankheitsbild auszuschließen oder zu schauen, ob es vielleicht Endometriose ist? Gibt es da irgendwelche Anhaltspunkte?
Also die Schmerztoleranz, das, was man so als Leidensdruck bezeichnet, was jede Frau, jeder Mensch für sich auch tolerieren kann, ist ja was sehr Individuelles. Und die eine Patientin fühlt sich vielleicht von einem Schmerzniveau schon frühzeitig eben sehr, sehr beeinträchtigt, wo jemand anderes sagt, naja, das beeindruckt mich jetzt nicht besonders. Deswegen rate ich nicht so ganz pauschal bei dem und dem, sondern eher einfach, wenn man sich infolge der Beschwerden wirklich in seinem Alltag beeinträchtigt fühlt, wenn man einen hohen Ausfall bei der Arbeit hat, weil man oft arbeitsunfähig infolge der Beschwerden ist, wenn man seinen alltäglichen Verrichtungen nicht mehr nachgehen kann. Häufig sind es Frauen, die zum Beispiel auch in ihrer Sexualität infolge von Schmerzen beim Geschlechtsverkehr sehr beeinträchtigt sind. Das heißt, eine normale Sexualität ist nicht mehr möglich. Das nimmt Einfluss auf die Partnerschaft unter Umständen. Das sind alles Gründe, wo ich sage, also wenn das Sachen sind, wo sie sagen, es ist für mich nicht mehr tolerierbar, das löst einen hohen Leidensdruck aus, dann sollte das abgeklärt werden. Und der erste Weg geht auf jeden Fall erstmal an die niedergelassene Gynäkologin. Häufig wenden sich Frauen dorthin mit Periodenschmerzen. Mhm. Und da ist man heutzutage zum Glück auch darüber hinweg, ne, so dieses, stell dich nicht so an, das tut halt weh. Mhm. Das ist normal. Also da ist man zum Glück heutzutage sehr weg davon. Das ist eben nicht normal und das ist nicht in Ordnung, Frauen zu sagen, das musst halt aushalten, mhm. sondern da muss man einfach ganz klar sagen, da kann man was dagegen tun. Mhm. Und der erste Weg, wie gesagt, geht dann an die niedergelassene Gynäkologin, Gynäkologe, die dann in der Regel erstmal eine Hormontherapie einleiten und wenn man da dann nicht weiterkommt, dann erfolgt in der Regel die Anbindung an eine Endometriose-Klinik oder ein Endometriose-Zentrum durch die Niedergelassenen.
Mhm. Okay, super. Und wenn man dann da ist mit dem Verdacht oder mit dem Abklärungswunsch, kommt man in die Sprechstunde. Wie geht's denn dann weiter? Ich meine, abgeklärt ist es dann teilweise vielleicht schon, wenn man ja erstmal beim niedergelassenen Gynäkologen, Gynäkologin sich vorgestellt hat. Wenn man dann von dort aber hier landet im Endometriosezentrum, wie geht's dann weiter mit der Patientin?
Also jetzt direkt in der Sprechstunde dann, so gesehen.
Genau.
Okay, also es ist natürlich so, wie vorhin schon gesagt, dass das Erstgespräch dann ich mache in meiner Person. Und wir haben zum Beispiel auf unserer Homepage auch einen sogenannten Anamnesebogen, wo wir die Patienten bitten, in Ruhe zu Hause diesen auszufüllen, wo man eben wirklich auch sehr genau über Schmerzanamnese, Zyklus, Vorerkrankungen, Allergien, was alles auch wichtig ist, ausfüllen kann. Diese bringt die Patientin mit und ja, wir schreiben das zusammen dann alles und dann erfolgt die Vorstellung eben einmal beim Endometriosearzt, der Oberärztin, Frau Dr. Pethke, oder eben beim Dr. Kahn, auch ein Kollege aus dem Endometriosezentrum. Und dann gibt's natürlich die klassische gynäkologische Untersuchung und natürlich die Sonografie. Und dann wird besprochen und die Therapieoptionen entsprechend dann auch, was man machen kann, genau. Und möchtest du da vielleicht noch ganz kurz?
Ja, ich meine, im Grunde genommen muss ich da nicht viel ergänzen. Passt super für mich. Also es ist einfach so, dass man einfach noch mal ein bisschen mehr Fokus auf die Beschwerden legt und dann eben im Rahmen von der Ultraschalluntersuchung auch manchmal eben spezifisch schon Sachen sehen kann, wo man sagt, da ist eine operative Therapie jetzt wirklich auch notwendig und empfohlen. Die Patientin wird dann über ihre möglichen Alternativen aufgeklärt. Man bespricht das gemeinsam. Wo ist gerade der Fokus? Es ist ja auch so, dass man immer individuell schauen muss, was ist gerade am wichtigsten? Ist es der Kinderwunsch? Sind es die Schmerzen? Sagt die Frau vielleicht, naja, so wie die Schmerzen jetzt sind, kann ich mir eh nicht vorstellen, schwanger zu werden. Das kommt tatsächlich häufig vor. Dass man also da erstmal schauen muss, dass man therapeutisch entweder in Form von Medikamenten oder auch OP erstmal wieder eine gewisse Lebensqualität herstellt, dass die Frau sagt, okay, dann später kann ich mir das auch dann vorstellen mit dem Schwangerwerden. Also da muss man einfach gucken, was ist individuell gerade der Hauptfokus bei der Patientin und dann mit ihr gemeinsam die Alternativen erläutert.
Und vielleicht ergänzen darf ich noch sagen, also wir haben ja die Expertise gebündelt hier zusammen, dass wir eben neben den zwei wichtigen Säulen hormonell und operativ einfach eben auch dann durch meine Person so ein bisschen auch anleiten, so ein bisschen Selbstmanagement zu betreiben. Das heißt, ich kann schon selber auch ein bisschen was für mich tun, um eine Besserung zu bringen. Das ergänzt oder ersetzt natürlich nicht die andere Therapie, aber kann ergänzen. Ob das jetzt eine antientzündliche Ernährung ist, ob das Yoga, Osteopathie, Physiotherapie, Beckenboden. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Da bin ich natürlich auch da als Ansprechpartner, aber natürlich auch im Rahmen der Selbsthilfe dann auch der Austausch zwischen Betroffenen sehr, sehr wichtig und sehr hilfreich.
Ja, da wollte ich gerade noch einen kleinen Satz, passt sehr gut, weil ich denke, dass die Psyche, je nachdem wie lang der Leidensweg ist, den man gegangen ist. Du hast schon ein bisschen bei dir auch so anklingen lassen, dass man dann ja anfängt, an sich selber zu zweifeln oder dann denkt, Mensch, stimmt mit mir was nicht? Dann dieses Thema Kinderwunsch. Ich denke, das ist ja für viele Frauen schon ein Thema, das auch viel auslösen kann an Belastung, wenn das nicht klappt oder wenn man sich das sehr gewünscht hat, dass dann so eine Art von Unterstützung schon auch sehr, sehr wertvoll ist.
Also absolut. Also die Patientin, die jetzt zum Beispiel natürlich jahrelang natürlich ihren Weg hinter sich hat, wo man ihr gesagt hat, vielleicht auch, ne, stell dich nicht so an, ist normal. Und dann kriegt sie eine Diagnose, eine Therapie und dann auch wirklich konsequent dabei zu bleiben. Also das ist, finde ich, auch so ein bisschen die Aufgabe der Selbsthilfe, die wir so ein bisschen versuchen, auch dann auch konsequent zu sein. Ne? Wir erwarten dann von der Frau sehr viel. Ne? Sie soll diese Therapie machen, sie soll aber sich auch um sich selber kümmern, Stressreduktion, gesunde Ernährung oder anti-entzündlich per se, das sind schon viele Dinge und da sehe ich auch meine Aufgabe in Form der Selbsthilfe, da auch die Frauen zu befähigen und zu sagen, okay, guck mal, ne, so kann das funktionieren und da ist eben der Austausch zwischen den Betroffenen sehr, sehr wichtig und hilfreich und natürlich die Patientin mit Kinderwunsch nochmal sehr speziell, da ist natürlich emotional sehr viel in der Geschichte drin, auch eben mit den Paaren selber natürlich, das belastet hin oder her, es ist einfach so. Ja. Und wir haben da auch eine spezielle WhatsApp-Gruppe für Endometriose und Kinderwunsch, weil das einfach nochmal ein sehr spezielles Klientel ist und viele manchmal auch so ein bisschen dann depressiv werden, weil es einfach nicht funktioniert und man fragt sich, warum klappt das nicht? Und da hilft auf jeden Fall der Austausch unbedingt,
Ja, glaube ich auf jeden Fall. Ich hatte noch so, weil das bei dir so anklang, wenn ich jetzt operiert wurde, ist das dann für immer weg, das Thema für mich? Oder wie ist das dann?
Also früher ist sehr viel häufiger zu einem operativen Vorgehen geraten worden. Die neue Leitlinie, die letztes Jahr entstanden ist und veröffentlicht wurde. Und so ist es auch das, wie wir das in der Praxis schon seit eigentlich sehr viel längerer Zeit auch dann machen und praktizieren, ist, dass man eigentlich versucht, primär mal durch eine Hormontherapie zu behandeln. Es hat sich einfach gezeigt, dass dieses viele Operieren, jede Operieren, nur damit eine Diagnose steht, überhaupt nicht erforderlich ist. Vieles kann man im Ultraschall bereits erkennen, nicht alles, aber vieles und es ist nicht immer notwendig zu operieren. Das heißt, Frauen werden in der Regel erstmal so beraten, dass sie es mit einer Hormontherapie erstmal versuchen und je nachdem, was dann sonst so eben drumherum ist, also beispielsweise eine sehr, sehr große Endometriosezyste, die wirklich massive Schmerzen macht, oder eben der Kinderwunsch, der seit über einem Jahr besteht. Das sind alles Gründe, warum man dann doch ein gemeinsames operatives Vorgehen beschließt und plant. Da macht es Sinn, oder auch manchmal im Ultraschall große sichtbare Endometriose-Knoten, die dann zum Beispiel schwere Schmerzen beim Geschlechtsverkehr verursachen. Das sind alles Sachen, die lassen sich durch eine OP sicher gut und sinnvoll auch lösen. Im Anschluss steht aber dennoch immer eine Hormontherapie. Die Endometriose ist eine chronische Erkrankung. Das heißt, diese Vorstellung, ich lasse das einmal operieren und dann ist es für immer weg, das ist leider nicht so. Die Endometriose kann eben wiederkommen, die kann wieder entstehen. Manchmal lässt sie sich nicht vollständig entfernen. Je nach Beschwerden ist es auch gar nicht immer notwendig, denn wie gesagt, das ist auch nicht wie bei einer Krebserkrankung. Da muss man einfach vorher sinnvoll und gut ein operatives Vorgehen planen, aber im klaren Blick ist, das muss hinterher auch weiter hormonell therapiert werden.
Und die Hormone, die verkleinern dann, entziehen dann dem Gewächs die Nahrung oder wie darf ich mir das vorstellen?
Ja, also dadurch, dass es sich um Gebärmutterschleimhaut ähnliches Gewebe handelt, unterliegt das einfach auch zyklischen Schwankungen. Das heißt, unter Östrogeneinfluss baut sich diese Schleimhaut auf, proliferiert. Das ist das, was wir unterbinden wollen. Die Patientinnen werden mit Gestagenen therapiert. Das sind in Form von Pillen eben dann Medikamente, die dafür sorgen, dass die Frauen keine Periodenblutung mehr haben. Das sind Pillen, die im sogenannten Langzyklus genommen werden und eben nur Gestagene und keine Östrogene enthalten und die dann eben durch diese permanente Einnahme, also nicht wie die Frauen das von der klassischen Antibabypille kennen, wo man eine Pause macht und es zu einer Abbruchblutung kommt, das entfällt und durch dieses Ausbleiben der Periode, eine sogenannte therapeutische Amenorrhoe, werden dann einfach die Beschwerden auch weniger.
Und jetzt noch eine kurze Frage. Wenn man dann bis zu den Wechseljahren gekommen ist, ist es dann erledigt?
In der Regel ja. Das ist die gute,
das ist schon mal die gute
das
Nachricht.
Ist die gute Nachricht. Also in der Regel ist es so, dass dann tatsächlich mit Beginn oder zumindest dann am Ende eben der Menopause die Beschwerden auch deutlich reduziert sind oder ganz weg sind. Mhm. Es ist wirklich so, dass der allergrößte Anteil der Patientinnen, die zu uns kommen, so zwischen 20 und 40, vielleicht bis 45 Jahre alt sind. Ab und an mal ist auch eine postmenopausale Patientin dabei, sprich also die Periode nicht mehr bekommt. Das ist aber eher die Ausnahme.
Na, das ist ja immerhin schon mal, aber chronisch heißt, man ist da dann schon, wenn man es einmal hat, in einer Begleitung medizinisch oder jetzt in der Selbsthilfegruppe oder in den Sprechstunden. Also sollte man schon dranbleiben.
Ja, wobei sich das jetzt auch ja unter Umständen so ein bisschen angstmachend anhören könnte. Oh Gott, da kommt was auf mich zu, das geht nie wieder weg, ich werde lebenslang Beschwerden haben. Das ist so nicht.
Sehr
viele Frauen haben Endometriose und wissen es gar nicht. Das sind einfach Zufallsbefunde, die im Rahmen von anderen Operationen zum Beispiel entdeckt werden. Die haben damit nie Beschwerden. Ja, also muss man auch einfach klar sagen, die Diagnose Endometriose muss keine Angst machen. Das bedeutet zum einen nicht, dass es da keine Therapiemöglichkeiten gibt, denn die gibt es. Und zum anderen bedeutet es auch nicht, dass ich unbedingt alle Formen der Symptome, die da so möglich sind, auch durchleben werde. Es ist gut möglich und es gibt sehr häufig Frauen, die mit der ersten oder vielleicht mit der zweiten Pille eine super Besserung ihrer Symptome erfahren und damit dann wirklich sehr beschwerdearm oder komplett beschwerdefrei ihren Alltag erleben. Also von dem her muss man jetzt keine Angst haben, nur weil wir von einer chronischen Erkrankung sprechen, dass das auch lebenslang dramatische Einschränkungen bedeutet. So ist es nicht.
Sehr gut. Und jetzt sind wir ja froh, dass es diese Zentren und diese Awareness sozusagen auch mittlerweile für dieses Thema gibt, wenn es Beschwerden gibt, dass dann alle wachsam sind und auch an dieses Thema denken und dann in Zentren gut behandelt werden. Da denke ich, bist du auch sehr dankbar, dass es jetzt heute sich so entwickelt hat.
Ja, absolut. Einmal natürlich in persönlicher Hinsicht und einmal natürlich arbeitstechnisch auch, dass ich das machen kann, was ich wirklich gerne mache, über diese Erkrankung aufklären und auch politisch dafür und im Rahmen der Selbsthilfe und eben, dass wir hier unsere Expertise bündeln können. Das macht mich wirklich sehr glücklich.
Wunderbar. Ich glaube, wir haben uns einen tollen Überblick gegeben zu dem Thema für alle Betroffenen oder die sich mit Beschwerden auseinandersetzen müssen. Für die Frauen jederzeit sehr gerne auf der Homepage gucken. Da finden Sie alle Ansprechpartnerinnen, an die Sie sich gerne wenden dürfen. Vielen Dank, liebe Frau Pethke. Vielen Dank, liebe Yvonne. Und schön, dass es das hier bei unserem Klinikum gibt, dieses Angebot.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite.
Das war Deine Gesundheit, der Podcast aus dem Klinikum Esslingen. Neue Folgen gibt's überall, wo es Podcasts gibt.